Ein Stück Theorie. Es gibt von dem Marx den großen Klassiker der Kapitalismuskritik, das Kapital. Und ich will da mal zeigen dran, wie viel Kritik unserer Gesellschaft, wie viel Kritik unserer Wirtschaftsweise da schon auf den ersten Seiten zu finden ist. Und damit mein Satz von vorhin fertig macht, und ich will damit werben und einladen zu einem Kapitallesekreis, der dann über längere Zeit geht, wo man das Buch dann durchnimmt. Aber jetzt erstmal soll heute Abend überhaupt Geschmack dafür produziert werden, soll deutlich gemacht werden, wie sehr sich das lohnt, sich damit zu befassen. Dazu schicke ich bloß eine Sache vorweg. Ich weiß, und man findet auch bei Kapitalkommentaren, wer sich da die Mühe macht, sich da einzuarbeiten, man findet da ein ziemlich, sage ich mal, hölzernes Herumkämpfen mit theoretischen Kategorien. So, da nimmt man den Marx als ein Theoriegebäude. Und dann fragt man sich, ob man den Bauplan dieses Gebäudes verstehen kann und solche Sachen. In die Ecke möchte ich gleich davor warnen und deutlich machen, in die Ecke soll man gleich überhaupt nicht gehen. Man tut sich nichts Gutes damit. Man muss das Ding von vornherein nehmen als Auskunft über die Wirklichkeit und man muss sich mit dem alten Autor, der jetzt ja schon über, wie lange ist er schon tot? 120 Jahre. Man muss sich mit dem alten Autor die Welt erklären. Und wenn er dazu nichts taugt, kann man ihn auch weglegen, dann muss man sie sich selber erklären. Man darf bloß nicht anfangen zu sagen, ich möchte die Theorie verstehen. Es ist allenfalls ein Hilfsmittel, ein erster Schritt, um das als Hilfsmittel zur Erklärung der Welt zu nehmen. Und die ganzen, das ist das, was da in dem Werbeblatt auch als Marxologen steht, ja, die gibt es an der Uni manchmal, nicht mehr viele heute, früher gab es da viel, viel mehr davon. Leute, die sich in das Werk einarbeiten und dann, ach Gott, steht da, ob sie über Spinoza oder über Hegel eine philosophische Doktorarbeit schreiben, so kann man das auch über den Marx machen. Aber das ist nicht, worauf ich raus will. Ich will zeigen, wie sehr und wie viel Kritik an dieser Wirtschaftsweise in praktisch jedem Satz dieses dicken Buches steckt. Und ich will diesen Punkt, diese Kritik nur in einer einzigen Hinsicht verfolgen. Die Gedanken des Einstiegs in das erste Kapitel des ersten Bandes und dann eigentlich durch die ganzen dicken drei Bände durch, aber nur in einer Hinsicht verfolgen, nämlich wie verhält sich eigentlich Arbeit und Reichtum in dieser Wirtschaft. Fangen wir an mit dem ersten Satz des Buchs und schauen mal rein. Also da steht, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als ihre Elementarform. Manch einer hat ja schon mal Neidschall und kennt die Wörter, ja? Macht aber nichts. Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. In der von uns betrachteten Gesellschaft bilden sie zugleich die stofflichen Träger des Tauschwerts. Also, erst eine Behauptung, der todsicher kein Mensch widerspricht. Der Reichtum der Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, die wir vor uns haben, die wir kennen. Der Reichtum dieser Gesellschaften liegt vor in einer ungeheuren Warensammlung. Heißt, alles, was es gibt, alles, was man braucht, alles, was man sich wünscht, ist zu kaufen, ist käuflich. Es gibt Karstadt, es gibt Quelle, es gibt Metro, überall Warenhäuser, in denen sind riesige Warensammlungen. Der Reichtum dieser Gesellschaft ist zu kaufen. Das ist die erste Auskunft. Und dazu gibt es jetzt nur eine erste Erläuterung, Gebrauchswert und Tauschwert. Gebrauchswert, das Wort heißt, das sind die Dinge, die käuflichen Dinge, soweit sie nützlich sind. Nützliche Dinge, alles was man so braucht, vom Werkzeug, über das Essen, zum Bier, Mikrofon und so weiter, die nützlichen Dinge. Das sind die Gebrauchswerte. Das sagt er gleich, Gebrauchswerte, daraus besteht der Reichtum, der stoffliche Reichtum jeder Gesellschaft der Welt. Die muss nicht kapitalistisch sein, die muss nicht westlich sein, die kann sein, wie das Mittelalter gewesen ist, die kann sein, wie der reale Sozialismus war. In der Form des Gebrauchswerts besteht der stoffliche Reichtum jeder Gesellschaft. Die Besonderheit, die erste Besonderheit, die wir betrachten, ist, bei uns sind die Gebrauchswerte zugleich Träger des Tauschwerts, soll heißen, die Waren sind käuflich. Oder die Produkte, die nützlichen Dinge sind zu kaufen und jedes der nützlichen Dinge hat einen Tauschwert. Wir wissen, der Tauschwert der Dinge ist für den normalen Menschen erst einmal das Hindernis, dass er es verzehrt. Er muss nämlich erst Geld auf den Tisch legen, ehe er es kriegt. Ein Tauschwert, was ist das? Der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich die Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen. Da x Stiefelmixe, da merkt man, der Marx hat unsere modernen Produkte noch nicht gekannt. Oder? Es ist bei uns ein ziemlich untergeordnetes Produkt. Da x Stiefelmixe, ebenso y Seide, ebenso z Gold und so weiter, der Tauschwert von einem Quarter Weizen ist, müssen x Stiefelwichse, y Seite, z Gold und so weiter durcheinander ersetzbare oder gleich große Tauschwerte sein. Kein großer Gedankenstück. Der Gedanke ist halt, wenn man x Stiefelwichse gegen y Seite tauschen kann und y Seite gegen z Gold tauschen kann, dann kann man offenbar auch x Stiefelwichse gegen z Gold tauschen. Die Dinge sind einander, was den Tauschwert betrifft, gleich. Gleich große Tauschwerte. Die gültigen Tauschwerte derselben Ware drücken ein gleiches aus. Beide getauschten Dinge sind also gleich einem dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Alles keine schweren Schritte. Der Gedanke heißt einfach, wenn die Stiefelmixe Seide und Gold in gewissen Proportionen gleich viel wert sind, in gewissen Quanta davon gleich viel wert sind, dann drücken die alle drei was aus, was weder Stiefelmixe noch Gold ist. Denn wenn es Gold wäre, dann wäre Stiefelwichse ihm ja nicht gleich. Also das muss was sein, was eben nicht Gold, Stiefelwichse oder Seide ist, sondern was Drittes, das berühmte gemeinsame Dritte. Welches ist das gemeinsame Dritte? Zieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, denn davon muss man absehen, das ist ja das, worin sie sich unterscheiden. Sieht man vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Diese Dinge stellen nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte, Warenwerte. Andersrum ausgedrückt, die in ihnen steckende Arbeit, wie es mit der weitergeht, kommt dann, die in ihnen steckende Arbeit ist die Substanz ihres Werts. So, ist das, was den Wert ausmacht. Jetzt kann man sagen, bis zum Tauschen macht jeder mit. Ist kein aller Welt klar, ja, ja, es gibt Waren, die werden getauscht, in gewissen Proportionen, die haben Tauschwerte, man kann auch das Kommunikativgesetz in der Mathematik. Mal eins mit anwenden. Also man kann auch das drauf anwenden. Alles keiner Rätsel, keiner streitet. Landet man bei der Arbeit, gibt es den ersten Streit. Es gab nämlich eine Zeit, die ist lang her. die Volkswirtschaftslehre sich mit dem Marx noch auseinandergesetzt. Heute spielt er überhaupt keine Rolle mehr. Halten die für einen Metaphysiker der Wirtschaftslehre und so weiter. Haben sie nichts mehr zu tun. Es gab eine Zeit, ungefähr um 1900 herum, da hat die Volkswirtschaftslehre sich mit Marx auseinandergesetzt und da hat die gesagt, nee, also, diesen Schluss darauf, dass das Gemeinsame der Waren, dass das, was ihnen den Tauschwert nach Arbeit sei, das machen wir nicht mit. Warum, da komme ich gleich noch drauf, aber erstmal haben sie gesagt, das machen wir nicht mit. Es könnte doch das Gemeinsame auch Nützlichkeit sein, der Nutzen. Ja, einer tauscht was und der andere tauscht, der eine gibt was hin, der andere gibt was her und beide tauschen was aus und das Gemeinsame, dritte, ist der Nutzen sein. Dagegen muss man erstmal sagen, der Nutzen einer Sache hängt am Gebrauchswert, an der konkreten Eigenschaft. Einen gemeinsamen Nutzen verschiedener, konkreter, nützlicher Dinge gibt es nicht. Also man merkt das Irrationale der Frage, wenn man sagt, was ist nützlicher, Tisch oder Bett? Ja, die Antwort heißt, es kommt halt drauf an. Wer schlafen will, für den ist das Bett nützlicher. Wer essen, wer sitzen will, zum Beispiel schreiben, für den ist vielleicht der Tisch nützlicher. Das Bett ist überhaupt nicht nützlich, wenn man dran schreiben will. Der Tisch ist überhaupt nicht nützlich, wenn man schlafen will. Aber eine gemeinsame Dimension Nutzen von Tisch und Bett ist absurd. Ja, das kann man jetzt weitermachen. iPod und Bier, was ist nützlicher und so zu. Das kann man durch die ganze Warenwelt durchmachen und es kommt immer raus, den Nutzen der Dinge kann man nicht vergleichen, darin sind sie ja besonders. Und das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Getauscht werden natürlich nur verschiedene Gebrauchswerte. Keiner ist so blöd, Stiefelwichse gegen Stiefelwichse zu tauschen. Also nur Gebrauchswerte, die nicht identisch sind, werden überhaupt gegeneinander hingegeben. Die identische, den behält man gleich, den hat man ja schon. Also, bloß zu unserer kurzen Überlegung, die Nützlichkeit kann es nicht sein. Es ist nicht der Dienst, den die Waren als Gekaufte den Menschen leisten. Denn der Dienst ist je nach Gebrauchswert, den man sich kauft, ein ganz verschiedener und da gibt es keine Gemeinsamkeit. Die Gemeinsamkeit kann bloß liegen in dem Dienst, der Ware geleistet worden ist, bei ihrer Herstellung. Ja, da gibt es rechts in der Spalte, das ist ein wenig verrückt, das Zitat. Da steht als Tauschwert, ja, ungefähr auf der Höhe, wo wir jetzt sind, auf der rechten Spalte als Tauschwert, aber wird die Ware immer nur unter dem Gesichtspunkt des Resultats betrachtet. Es handelt sich nicht um den Dienst, den sie leistet, die Dienste sind verschieden, sondern um den Dienst, der ihr geleistet worden ist in ihrer Produktion. Also, das einzige Gemeinsame dieser Dinge ist, dass in ihnen Arbeit aufgewendet worden ist. Und das muss man auch sagen, das ist auch rationell. In letzter Instanz ist der Aufwand von Arbeit überhaupt der einzige Aufwand, den die Gesellschaft treiben muss, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Dass die Dinge hergestellt werden müssen, das ist der Aufwand. Und dieser Aufwand ist es, der in den Waren steckt und der, jetzt sagen wir mal, die Kraft der einen Ware ausmacht. Über andere Ware in gewisser Menge Verfügung zu verschaffen. Dass man irgendwas drum kriegt, und zwar eines Ding. Jetzt muss ich ein wenig weiter ausholen, um was zu erzählen, nämlich dieser Gedanke. Es ist doch die aufgewendete Arbeit, die den Wert der Dinge ausmacht. Die den Wert der Waren bestimmt. Dieser Gedanke hat in der bürgerlichen Gesellschaft von links und von rechts ein enormes Gewicht. Und zwar aus einem lustigen Grund. Es gab Sozialisten im Gefolge von Marx, ja, halt so um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert hin. Ja, die Bebels und Liebknechts und Kautskis und diese Leute. Und die haben den Marx gelesen und gesagt, da steht's. Die Arbeit schafft den ganzen Wert. Und die haben überhaupt nicht gemerkt, da komme ich später noch drauf, was für ungeheure Kritik einer Wirtschaftsweise ist, dass die Arbeit den Reichtum schafft. komme ich noch drauf, das muss einem jetzt nicht klar sein, was das bedeutet. Aber dass die Arbeit Quelle und Maß des Reichtums ist, ist eine Kritik. Die haben das überhaupt nicht für eine Kritik gehalten, sondern für quasi für ein Lob. Die Leute, die wir repräsentieren, die Arbeiterschaft, schaut mal, die schaffen den ganzen Wert. Und so schlecht werden sie behandelt. Die sind doch die wichtigste Klasse in der Gesellschaft, haben die gesagt. Die sind die Klasse in der Gesellschaft, der ist alles zu verdanken. Na dann hat sie aber besser behandelt. Und dann haben die Nationalökonomen das gehört und gesagt, stimmt, wenn wir zugeben, dass die Arbeit den ganzen Wert schafft, dann ist der Gewinner ein Unrecht. Dann ist der Profit irgendwie Raub. Da haben die, und das ist wirklich lustig, innerhalb von 40 Jahren an 5 Orten in der Welt nebeneinander alle die Grenznutzenlehre erfunden. Und zum Teil haben sie nicht voneinander gewusst, aber das Bedürfnis, sowas muss her, war denen völlig klar, man kann doch nicht zugeben, dass die Arbeit den ganzen Wert schafft. Wir müssen eine Theorie machen, die wegkommt von dem Ricardo und dem Marx seiner Arbeitswertlehre. Ja, das haben sie dann auch geschafft. Sie haben die Arbeit durch den Nutzen ersetzt. Aus einem richtig politischen Grund, wegen der Konsequenz der Arbeitswertlehre, dass dann der Profit als unverdient erscheint. Wegen dieser politischen Konsequenz haben sie gesagt, dann müssen wir eine andere Theorie machen, wenn das rauskommt. Ja gut, haben sie eine andere Theorie gemacht. Jetzt haben sie aber, ich will über die noch gar nicht reden, ist auch nicht so wichtig jetzt. Jetzt haben sie aber dann von der aus Kritiken am Marx seiner Arbeitswertlehre formuliert. Und von denen will ich ein paar Argumente zitieren, um deutlich zu machen, wie sehr man das missverstehen muss, damit man das überhaupt so kritisieren kann. Wer übrigens sich für das Zeug interessiert, hier liegt hier, aber vielleicht nicht. Die Broschüre zur Mikroökonomie, heißt bei uns Mikroökonomie. Da ist die ganze Genese der modernen Volkswirtschaftslehre, also gibt es die Genese der modernen Volkswirtschaftslehre aus dieser Kritik heraus nachgezeichnet und kritisch durchgeführt, wie verkehrt diese Gedanken da sind. Also jetzt gibt es Vorwürfe an die Arbeitswertlehre. Und der erste Vorwurf, die Leute waren Jevons und Menger und andere Leute. Der erste sagt, das kann ja nicht richtig sein, was der Marx da erzählt, weil es wird oft nicht ausgetauscht zu den Proportionen, in denen Arbeit in den Dingen steckt. Stellen wir uns vor, ein Mensch ist verdurstend in der Wüste, der zahlt für ein Glas Wasser ein Vermögen. Ja, hat er ja recht. Aber man möchte ihm gern sagen, ja, so ist es halt in der Wüste, wenn gerade kein Markt in der Gegend ist. Wir reden aber von einer Marktwirtschaft. Wir müssen reden von den Preisen, die es auf Märkten gibt, nicht in Wüsten. Kommt der Nächste und sagt, es gibt Sachen, deren Austauschrelationen haben mit der inkorporierten Arbeit null und nichts zu tun. Denken wir bloß an Kunstwerke, Bilder. Auch da muss man sagen, recht hat er, ja. Unikate, Sachen, die man nicht wiederholen kann, mögen Liebhaberpreise erzielen, noch und noch. Aber wir reden von den reproduzierbaren Gütern, von den Gütern, von denen eine Nation lebt, und die lebt nicht von einmaligen Bildern. Die lebt von reproduzierbaren Produkten. Also über deren Preise und Werte muss man reden, nicht drüber, dass es Kunstwerke gibt, die mit der Wirtschaft überhaupt gar nicht viel zu tun haben. Und der Dritte und sagt, er hat nachgerechnet, selten werden die Waren genau zu der Proportion ausgetauscht, in der Arbeit drinsteckt. Ja, sorry, den möchte man so halb schon sagen. Naja, guter Mann, das ist ja fast die Konzession, also meistens so ungefähr. Selten genau, naja, was ist denn das für ein Vorwurf? Und dann kommt noch einer und sagt, wer so redet wie der Marx mit der Arbeitswertlehre, der hat vergessen, wie unendlich viel Arbeit für nützloses Zeug aufgewendet worden ist, die nie entgolten wird. Viele Leute produzieren was und dann finden sie keinen Käufer und dann ist es alles nichts wert. Diese Einwände, die leben von zweierlei. Die, oder sagen wir so, Diese Einwände leben eigentlich von einer Messlatte, die ist verkehrt. Nämlich diese Volkswirtschaftslehrer denken sich, der Marx hätte sowas gemacht wie eine Theorie, mit der man die Preise ausrechnen könnte. Oder noch schöner, die Preise prognostizieren könnte. Ein Bedürfnis, das sie selber immer haben, die VWLer. Übrigens, wenn sie es könnten, hätten sie ja Geldquelle wie der Teufel. Also wer wüsste, was das Öl morgen kostet, wäre ein reicher Mann. Und wer wüsste, wie viel die VW-Aktie übermorgen kostet, wäre auch ein reicher Mann. Also es ist völlig klar, die können es auch nicht. Aber an der Messlatte, man nimmt eine Theorie wie als Hilfsmittel zur Ausrechnung des richtigen Preises und kommt dann mit der Empirie und sagt, aber so ist es nicht. Genau so ist es nicht, genau so passt es nicht. Das ist eine Dummheit. Marx will keine Theorie machen zur Ausrechnung der Preise, sondern er erklärt den Preis. Und ein Teil der Erklärung des Preises ist es, dass es da nichts zum Ausrechnen gibt. Weil die Preise das Produkt eines anarchischen Konkurrenzkampfs auf dem Markt sind. Die Vorstellung, überhaupt die ganze Vorstellung, die Waren müssten genau ausgetauscht werden zu der Proportion, in der tatsächlich Arbeit für sie aufgewendet worden ist, verkennt sowieso die ganze Geschichte. Denn wir leben hier nicht in einer Gesellschaft, in der sozusagen der Einzelne seine Arbeit verrichtet und dann geht er zu einem Büro und sagt, ich habe 2 Stunden gebraucht und die Gesellschaft entgilt ihm dann die 2 Stunden. Nein, wir leben in einer Welt des Privateigentums. Da treten lauter Privateigentümer auf. Und diese Privateigentümer, wir tun mal so, als ob der Produzent der Ware und der Verkäufer noch derselbe wäre, ja, also quasi der kleine Handwerker. Der Tontöpfer, der Teller macht und dann selber verkauft. Es ist heute in der Regel nicht so, aber tun wir mal so. Und der Marx tut auch in den ersten Kapiteln eine Weile so. Wir leben in einer Welt von Privateigentümern, die produzieren für einen Markt, auf dem eine Konkurrenz stattfindet. Kein Mensch wird seine Arbeit entgolten. Und das ist überhaupt die Natur dieses ganzen Geschäftsverkehrs. Dazu jetzt ein paar Ausführungen, ein paar Gedanken. Es ist nämlich schon eine schöne Absurdität in unserer Gesellschaft. Privatarbeit. Private Produzenten produzieren. Sie produzieren eindeutig für gesellschaftliches Bedürfnis. Also der Schuhmacher will die Schuhe nicht selber tragen, die er macht. Der Schreiner will nicht auf all den Stühlen sitzen, die er schreinert. Ist klar, jeder produziert fürs Bedürfnis anderer Leute. Aber nicht, um es zu befriedigen, sondern um es auszunutzen. Jeder produziert fürs Bedürfnis anderer, aber um das Bedürfnis der anderen auszunutzen. Das Bedürfnis der anderen ist sozusagen ihre Schwäche. An der packt man den anderen. Du brauchst mein Ding, dann rück was raus. Du bist auf mich angewiesen, dann gib was her. Deswegen ist auch wichtig, im Kopf zu behalten, kein Mensch will den Wert der Ware realisieren. Den Wert der Ware bezahlen. Der Kunde will möglichst wenig zahlen für das Produkt, das er sich aneignen möchte. Und der Verkäufer will möglichst hohe Preise realisieren für das Produkt, das er anzubieten hat. Keiner will den Wert der Ware treffen. Die treten in einen Konkurrenzkampf. Auch Käufer und Verkäufer treten in einen Konkurrenzkampf. Und der Käufer sagt, ich zahle weniger und der Verkäufer sagt, du musst aber mehr hergeben. Jeder möchte das Bedürfnis der anderen Seite so gut ausreizen, wie es irgend geht und nicht die Arbeit bezahlen. Deswegen ist es mit der Geschichte mit der Arbeit, die den Wert bestimmt, das ist das Argument erstmal in dem Ergebnis ihres Konkurrenzkampfs, im allgemeinen großen und ganzen Durchschnitt, wenn jeder jeden Druck gegen jeden anderen ausgeübt hat, den er auszuüben vermag, dann ergibt sich sowas wie gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeit. Ach so, das Zitat habe ich jetzt noch nicht gehabt. Dann ergibt sich sowas wie gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeit als das Ergebnis Aber nicht als das, wo die Leute sagen, wie lange hast du einen Galwal? Na ja, das kriegst du. So läuft der Laden nicht. Also das Zitat hier heißt, die Arbeit jedoch, ja, das ist das Letzte unter dem Fett gefressen. Und übrigens, wenn jemand was nicht versteht, vielleicht bin ich auch in der Welt und in der Sprache schon zu sehr eingehaust. Wenn jemand was nicht versteht und Schwierigkeiten hat, meldet euch gleich, man kann sofort drüber reden und wir gehen dann erst weiter, wenn es geklärt ist. Jedenfalls, wenn es sich halbwegs klären lässt in einer überschaubaren Zeit. Die Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werte bildet, ist gleiche menschliche Arbeit. Verausgabung derselben menschlichen Arbeitskraft. Gesellschaftliche Durchschnittsarbeitskraft, die in der Produktion einer Ware auch nur die im Durchschnitt notwendige oder gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit braucht. Also zurück zu meinem Stoff da. Weil der Kunde so wenig bezahlen will, wie er irgend kann, schaut er sich mehrere Verkäufer an. Und er nimmt natürlich die Ware des Verkäufers, der sie, wenn es dieselbe ist, billiger hergibt. Das zwingt den anderen Verkäufer, seine Ware auch zu dem Preis herzugeben. Das reduziert deren Versuche, das Bedürfnis auszureizen, auf das, was sie an Abhängigkeit wirklich von sich und ihrer Leistung erzeugen können. Und insofern auf die gesellschaftlich durchschnittliche Zeit. Wenn einer länger braucht für sein Produkt, aber ein anderer kürzer braucht und das Produkt für weniger hergibt, dann kann der länger gebraucht hat, auch nicht darauf bestehen, dass er länger gebraucht hat. Weil ja eine Konkurrenz stattfindet und der Kampf um, wie viel kriege ich für mein Ding. Immer bloß die Abhängigkeit ausreizen kann, die anderen, die Bedürftigen, die Interessenten an der Ware, die Abhängigkeit, die empfinden oder die anerkennen.